Was wird wohl aus diesem Kind mal werden? Stellen sich so einige Eltern vielleicht mal so die Frage. So auch die Eltern von Johannes dem Täufer. Sie hatten bestimmt Pläne für ihren Sohn. Vielleicht wird er Schreiner, vielleicht wird er Arzt oder irgend so ein Vorläufer von Richtung Maschinenbau. Man weiß es nicht. Johannes war ein spätgeborenes Kind. Seine Eltern hatten eigentlich nicht mal mit Nachwuchs gerechnet. Und er war Sohn eines Priesters, weitläufig verwandt mit dem anderen Kind, dessen Geburt wir bald feiern, mit Jesus. Und man könnte meinen, wenn der Papa Priester ist, dann wird auch der Sohn Priester am Tempel. Aber es lief anders. Wurde so etwas wie ein Prophet. Also er wurde ein Prophet, einfach ein, für die Konfis vielleicht noch nie gehört, ein göttlicher Nachrichtensprecher, dem Worte von Gott mit solcher Wucht zukamen, dass er sie ziemlich ungefiltert, unbeschönigt weiterleiten musste. Und die Worte, die sind nicht in irgend so einem religiösen Parallelraum gerichtet, sondern sie wurden immer ganz konkret in eine gewisse Zeit, eine ganz genaue Zeit gesprochen. So auch Vers 1, lesen im 15. Regierungsjahr des römischen Kaisers Tiberius und so weiter, Statthalter. Und dann Hannas und Kaiphas waren hohe Priester. Also in die religiöse Ebene, aber auch in die spirituelle. Also es ist immer ganz konkret. Gott spricht nicht irgendwo in so einem transzendenten Raum, sondern ist immer ganz konkret. Gott ist immer konkret, auch heute. Genau. Und das tat Johannes, der Mann, der etwas schräg aussah, sich seltsam ernährte und in der Wüste hauste. Und es ist interessant, in der Wüste, es ist der Ort für Reinigung, für Neuorientierung. Und er wusste, es war einmal eine Zeit, wo das Volk Israel, die Vorfahren, durch die Wüste gegangen sind, 40 Jahre. Und es war die Zeit für Läuterung, für Reinigung. Eine ganze neue Generation wurde daher hervorgebracht, die ins verheißene Land geht. Aber jetzt ist noch mal was anderes dran. Jetzt geht er wieder an den Ort, denn jetzt passiert etwas Neues, was im Inneren des Herzens passiert. Raus aus der Gefangenschaft, im Inneren des Herzens, in ein neues Land der Freiheit. Da kommt etwas viel Größeres und dass das Leben von innen nach außen verändert, so Schritt für Schritt. Und 2000 Jahre später sehen wir, dass nur 12 Menschen die Welt Schritt für Schritt verändern können. Diese Worte, die Jesus an die Jünger gerichtet hat, komm und sieh, 2000 Jahre später können wir sehen. Es hat Kraft, es ist sichtbar. Und die Leute fanden es damals cool, sie strömten in Massen zu Johannes, in die Wüste hinaus, und das Reden hat sie berührt. Er rief Juden dazu auf, sich taufen zu lassen, denn so sollten sie sich auf das Kommen des Messias vorbereiten. Er dachte sich das so, wenn wir im Wasser untertauchen, wird das alte Leben ertränkt, und wenn ihr auftaucht, seht ihr dem Messias entgegen, und der Messias, der wird euch von eurer Schuld befreien, er wird euch vergeben, und etwas Neues wird beginnen. Und die Leute fanden es gut. Johannes war ein Ereignis. Viele kamen, viele ließen sich taufen. Ja, mehr noch, sie warteten, dass dieser Christus kommt. Und sie haben gedacht, vielleicht ist Johannes sogar der Christus. Aber Johannes sagte, ich taufe mit Wasser, aber bald kommt einer, der ist viel stärker. So viel gewaltiger. Und ich bin es noch nicht mal wert, sein Diener zu sein. Er wird mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und ich möchte auf vier Punkte eingehen, die wir in dieser Adventszeit, wo wir uns Gedanken machen, die vielleicht eine Neuorientierung brauchen. Erstens, Adventszeit ist die Zeit der Vorbereitung und Erwartung. Das ist eigentlich nichts Neues. Also wichtige Begebenheiten dürfen gute Vorbereitung. Also wir stellen uns innerlich ein und wir richten das Äußere her. Und so machen wir es zum Beispiel im November. Wir sind in der Schule und wir packen die Pakete und so weiter. Und dann kommt ein Truck, wir laden alles ein und der wird dann nach Rumänien gebracht, zu unserer Zwischenstation. Da kommt noch mehr Zeug ein bisschen dazu. Aber dieses Jahr war wohl St. Matthäus fast ein ganzer 40-Tonner. Und dann wird er zu dem geeigneten Ziel nach Medjidia gebracht, wo die Pakete ankommen. So, das ist Da sollte man den Fokus behalten im November, im Dezember, dass der Truck ankommt da, und da braucht es viele Leute, die Hand anlegen, packen, Organisation, und es braucht ein LKW, der fährt und so weiter, dass alles zeitlich ankommt. Nur kam dann eine Nachricht, der LKW-Fahrer fährt nicht. Ich weiß immer noch nicht den Grund, ist ja egal, aber er konnte nicht fahren. Und wir haben aber schon Flugtickets. Und jetzt ist die Frage, was macht man? Da steht irgendwas im Weg. Johannes der Täufer sagte, bereitet einen Weg vor, da kommt etwas. Und was? Wie ist es? Wie geht man mit so einer Situation, wenn etwas passiert? Man kann jetzt den Kopf in den Sand setzen, man kann alles Mögliche machen, aber man muss ja auch den Weg vorbereiten. Es ist schon so viel passiert, dieser Truck muss doch irgendwie hinkommen. Und so konnte dann Tommy eine Nachricht schreiben und es konnte jemand gefunden werden, direkt einer, der das auch auf dem Herzen hat, die Kosten sogar übernimmt. Also Gott tut Wunder und wir dürfen Raum öffnen, dass nichts im Wege steht. Also wir dürfen nicht in Aktionismus verfallen, sondern Gott den Raum machen, dass er zeigt, was im Weg steht, wir das benennen können und dann Dinge passieren. So auch in unserem geistlichen Leben. Das ist Johannes seine Übung an uns. Bereitet den Weg des Herrn, sagt er. Und wir kennen das Lied von Paul Gerhardt. Bereitet doch fein und tüchtig den Weg. Dem großen Gast macht seine Stege richtig. Lasst alles, was er hasst. Und dann, wie sollen wir dich empfangen und so weiter? Wie begegne ich dir? Und dieser Satz von Paul Gerhardt. Lasst alles, was er hasst. Das ist ein sehr starker Satz. Hier geht es um Loslassen, um Weglassen, um weniger, um Reduzieren, um ja weniger, statt draufpacken, draufladen, hinzufügen. Und vielleicht denkt man sich, wie soll das in der Adventszeit eigentlich funktionieren? Hast du eine Ahnung? Also all die letzten Jahren, die waren schwierig. Das Leben ist schnell, es ist laut, es ist hektisch, es ist betriebsam, man ist nervös, bald es eilt und man schiebt da noch einen Termin und so weiter, Backen, Stau auf den Straßen vorm Weihnachtsmarkt, wie auch immer, müde und matt am Heiligabend und dann irgendwann so, boah, endlich mal zufrieden schlafen gehen, so spät. Und zu mehr reicht es doch nicht oft, oder? Wie soll das gehen, Johannes? Bereitet den Weg des Herrn. Wir haben so viel zu tun. Lasst alles, was er hasst. Ich möchte ein Zitat vorlesen. Unsere Seele ist nicht für die Geschwindigkeit geschaffen, an die wir uns gewöhnt haben. Deshalb sind wir ein Volk, das aus dem Rhythmus gekommen ist, ein Volk, das zu viel zu tun hat und nicht genug Zeit, um es zu tun. Unser Leben kann uns leicht an den Rand eines Burnouts bringen. Das Tempo, in dem wir leben, ist oft zerstörerisch. Der Mangel an Freiraum ist lähmend. Wir sind erschöpft. Bei all dem ist das Problem nicht nur das hektische Tempo, mit dem wir leben, sondern das, was dadurch aus unserem Leben verdrängt wird, nämlich das Leben mit Gott. Ich weiß nicht, wie dein letzter Monat aussah, aber Tatsache ist, dass die große Mehrheit von uns unfassbar beschäftigt ist, um Jesus noch in unserem überfüllten Terminkalender einzubauen. Auch wenn es jetzt schwer zu schlucken ist, das ist eine Bußpredigt, aber so erlebe ich das. Man nimmt sich irgendwas vor, gute Projekte und hat eine richtig starke Vision und dann kommt der Realcheck. Handy raus, einen Termin finden fürs erste Planungstreffen. Es dauert manchmal 10 Minuten, bis man einen Termin findet. Und dann plötzlich wird alles still, man denkt sich so, hä? Irgendwas läuft, das kann, ist doch nicht, irgendwas läuft schief. Das kann nicht funktionieren. Mir hilft das Bild da, weil ich merke da so einen Antreiber, der sagt, du schaffst es, das ging letztes Jahr auch. Oder das noch rein, das noch rein. In dem Punkt ist Gott unser Hirte und nicht unser Motivationstrainer. Weil oft, der Heilige Geist, der motiviert uns ja auch. Aber wenn wir nur das das Bild des Hirten so außer Acht legen, weil er führt uns zu richtigen Auen, durch Täler und so weiter. Und er kennt ja die Spots, die wir brauchen für, und er weiß, was wir brauchen. Gott ist vielmehr ein Hirte. Kein Motivationstrainer, der sagt, macht mehr, mach schneller, pack noch das rein, noch das. Du hast es letztes Jahr auch gepackt, let's go. Und dieser Ruf der Vorbereitung, der Erwartung ist ein Ruf vom Hirten, der sagt, mach dich bereit. Ich komme, ich will zu dir sprechen, dich mit Namen ansprechen, nichts verzwecken, sondern einfach Zeit mit dir verbringen. Kann es sein, dass wir manchmal zu viel wollen und darum das Wenige gar nicht mehr vollbringen? Obwohl wir immer wieder spüren, wenn wir das machen, das tat so gut, ich brauche das. Und wenn wir es tun, dann ist Gott treu, selbst 5 Minuten am Tag. Und er kommt, macht uns Mut. Er kommt, er vergibt uns unsere Schuld. Wir merken, er ist unser Herzenströster. Er ist der Friedefürst. Er kommt, er ist treu. Er ist unterwegs, auch heute. Er ist nicht enttäuscht, aber er peitscht dich nicht an. Er kommt voller Sehnsucht und schaut, wo du bist. Jeder kennt seine Antreiber und du bist heute eingeladen, der Frage Raum zu geben, wo verpasse ich Leben mit Gott? Wo muss ich Hektik radikal aus meinem Leben verbannen? Und vielleicht gerade ganz konkret in der nächsten Woche. Vielleicht ist es die Bildschirmzeit. Vielleicht ist es früher ins Bett zu gehen. Vielleicht ist es ein paar Minuten auf dem Stuhl zu sitzen, auf diesem Ort der Begegnung und Liebe und Kraft zu empfangen. Vielleicht ist es mal den Adventskranz wahrzunehmen, den ich vorher nicht so wahrgenommen habe. Nach Licht gesucht. Und da ist doch einer drin, da ist doch Feuer. Einen warmen Tee machen und Raum für Dankbarkeit geben. Vielleicht ist es spazieren gehen und so weiter. Jeder weiß, was er braucht. Zweitens, Adventszeit ist Zeit der Buße. Adventszeit darf wehtun. Johannes sammelt die Massen. Und man könnte jetzt vorstellen, als Hauptamtlicher, da könnte man feuchte Augen kriegen. Es kommen so viele zu Johannes in Scharen, da könnte man ja meinen, es ist ja wirklich eine Erweckung. Also es war eine Erweckung, ja. Und die Kirche, stellt euch mal vor, die Kirchen sind voll, Taufgottesdienste, wir müssten an den Kuhsee gehen, die Kirchen sind alle voll, da müsste man doch meinen, jetzt müssten die Kirchen auch im Winter gerade, die müssen alle gut geheizt sein, man darf die Kirchenleute, diese Interessierten nicht verlieren und so weiter, nichts falsch machen. Und was tut Johannes? Er predigt und beschimpft erstmal die Zuhörer. Bei Johannes hört sich das so an, ihr Otterngezücht, ihr Schlangenbrut, was bildet ihr euch eigentlich ein? Meint ihr, ihr entgeht dem Gericht Gottes? Nur weil ihr euch hier religiös irgendwie aufgeschlossen gebt und etwas Wasser über euch gießt? Keineswegs, ihr Otterngezücht. Nein. Keine Ahnung, ob man sich jetzt mit so einer Predigt hier in St. Matthäus bewerben kann. Und dann setzt er noch ein Bild drauf. Er malt ein Bild von Gott als Holzfäller. Gott als Holzfäller und wir als unfruchtbarer Baum. Gott hat schon die Erde um die Wurzeln freigelegt. Er hebt die Axt und er hat ja schon alles markiert. Es bleibt nicht mehr so viel Zeit. Es ist kurz vor Zuschlagen, 5:55. Sowas predigt er da. Und die Leute kommen. Geht's noch? Ist nicht wertschätzend, ist nicht positiv, ist auch nicht einladend. Und zum Advent irgendwie gefühlt passt es nicht. Man will sich hinsetzen, Tee trinken, Lebkuchen essen. Und mal ganz ehrlich, wollt ihr sowas hören, eine Bußpredigt? Aber was sagt es uns, dass wenn Johannes das macht, der Messias kommt, nicht als gemütlicher Ja-Sager, alles gut, alles bestätigen. Er kommt nicht so als harmloser Papa, gnädig. Er deckt alles auf, wie es um uns steht. Er deckt auf, wie hässlich und zerstörerisch die Sünde ist. Er macht deutlich, dass Gott hasst, was seine Schöpfung und Menschenkinder zerstört, weil er uns so sehr liebt. Es geht nicht um die Äste da oben, sondern es geht um die Wurzel des Lebens. Da wird gesagt von den Leuten, hey, wir sind doch Abrahams Kinder, sagen sie. Wir sind doch getauft, sagen wir vielleicht, ja. Aber wir sind doch religiös interessiert, aber wir arbeiten sogar in der Kirche, wir zahlen Kirchensteuer, wir geben uns Mühe. Und Johannes sagt, nein, das ist religiöse Selbsttäuschung, Schlangenbrut. Johannes will deutlich sagen, nehmt ernst, wie es um euch steht. Nehmt ernst, was Gott will und was ihr in eurer Trägheit und eurem Hochmut nicht wollt. Nehmt ernst, wie ihr mit eurer ganzen Frömmigkeit Gott dennoch immer wieder verweigert. Vielleicht sagt ihr, bis hier Gott, ja, ich will schon, dass du in meinem Leben bist, aber wenn es anstrengend wird, wenn es zu teuer wird, wenn es gegen meine Wünsche und Pläne geht, dann ist Schluss. Nehmt ernst und bringt gute Früchte eines veränderten Lebens, sagt Johannes. Bereitet doch fein, tüchtig den Weg, den hohen Gast, macht seine Steige richtig, lasst alles, was er hasst, singen wir. Ja, Adventszeit ist Zeit der Beichte. Das hat auch schon Bonhoeffer gesagt. Wir kommen nicht an Johannes dem Täufer vorbei. Johannes der Täufer gehört zu Jesus. Und so ist Advent Bußzeit. Und ich finde es einfach spannend, nochmal diesen Begriff Sünde nochmal neu zu beleuchten. Denn also ging es mir, wir lesen gerade ein Buch, Practicing the Way, und da ist ein Riesenkapitel von Sünde. Und oft haben wir nur, also ist auch richtig, diese Dimension von Sünde, dass Sünde Vergebung ist von Schuld. Ist auch richtig. Aber es hat noch mehr Dimensionen. Es ist völlig klar, dass jeder weiß, irgendwas ist in mir aus dem Lot geraten. Da ist irgendwas, Gott ist heilig, ich bin nicht heilig und da ist wirklich irgendwas schief. Und ich brauche da jemanden, ich brauche Vergebung, dass etwas wieder gerade kommt. Und das stimmt. Und meistens haben wir, wie gesagt, diese eine Dimension, Sünde, die wir tun, das ist die Sünde eben. Ja, wir bauen Mist, wir sagen schlechte Dinge. Und das braucht eine Konsequenz. Und das ist so diese juristische Sicht der Dinge. Wir wissen, Gott ist nicht nur liebevoll, er ist barmherzig, wie ich gesagt habe. Gott ist heilig. Und die gute Nachricht, Gott kam und macht uns gerecht. Er ist aus Liebe zu uns gestorben. Das bedeutet, Gott ist ein gerechter Richter und gleichzeitig derjenige, der sein Leben gab für uns, um gerecht zu sprechen. Das stimmt alles, aber die Gefahr besteht, wenn wir nur mit dieser einen Deutung leben, dann verlieren wir das Gesamtbild, was Sünde noch ist. Es gibt mehrere Deutungen. Sünde, die auch uns angetan wird. Denn wir kennen das, Täter werden auch zu Opfer. Wir haben ein tiefsitzendes Gefühl von Scham. Wir wurden vielleicht entehrt, was auch immer. Es gibt alles Mögliche. Und da ist eine tiefe Verletzung, die uns wegtrennt von anderen Menschen, von uns selbst, von Gott. Und dann machen wir irgendwelche Haltungen, die wir nicht wollen. Und das ist auch Sünde. Sünde, die uns angetan wurde, wo wir Schaden genommen haben. Oder Sünde in unserem Umfeld. Unsere Umfeld hat unseren Blick verzerrt für das Wahre, das Schöne und das Gute. Und es geht so schnell, dass wir einfach Dinge als normal sagen, so, das ist ja normal, die Gesellschaft sagt, so kann man doch denken, so kann man doch sich verhalten, das machen doch alle. Die Bibel nennt es die Welt. Wir passen uns leicht an, das meiste ist oft unreflektiert und auch die schlechten Dinge, die keine Liebe und Leben hervorbringen, ja, meist unreflektiert, sind auch Sünde. Es ist wie Passivrauchen oder giftige Luft einzuatmen. Wir würden niemals dafür vor Gericht für schuldig erklären, aber das macht es nicht weniger schädlich. Und genau das ist der Punkt. Man könnte sagen, Sünde ist eine Art Krankheit der Seele und Erlösung ist die Heilung unserer Person in der Gesamtheit. Selbst wenn wir das nicht aktiv machen und Dinge passiv machen, schadet es uns dennoch. Und darum geht es. Und aus dieser Perspektive bekommt die Aussage von Jesus noch mehr Gewicht. Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr von ihren Sünden zu rufen und nicht um meine Zeit mit denen zu verbringen, die sowieso schon alles wissen und gut machen. In diesem Bild gesprochen ist Sünde hier eine Krankheit und Jesus ist der Arzt. Umkehr bedeutet also nicht nur vor einem Richter um Gnade zu bitten, sondern auch die eigenen Wunden vor dem Arzt offen zu legen. Und in Anlehnung an diesen Satz nannten die ersten Christen oft Jesus als den Arzt. Ich finde es so spannend. Jesus, du bist unser Arzt. Und im Neuen Testament steht für Rettung sozo, also für den Griechischen, es wird auch an vielen Stellen auch als Heilung verwendet in der Übersetzung. Rettung und Heilung, das verschwimmt sehr im Neuen Testament. Es ist ein ganzheitlicher Blick darauf, die Sünde, die uns zerstört. Es ist ein Blick, eine Einladung, diesem Arzt zu vertrauen, alles hinzulegen und zu sagen, bitte sag mir mal die Diagnose, die ich habe und kannst du mir da helfen? Ich merke immer wieder, also so war es auch als Jugendlicher, es war halt so ein, man ist auf einer Freizeit, man ist total begeistert von Jesus und dann kommt, kann man nach vorne kommen, die Sünden bekennen. Und man nagelt es ans Kreuz und so weiter und man dankt und man preist Gott, dass einem die Sünden vergeben wurden und das ist so gut und dann kommt man wieder raus, total befreit und dann kommt ein Gedanke, der sagt, so jetzt streng dich aber an, jetzt hast du verstanden, jetzt bist du frei, jetzt aber, okay? Was ist das für ein Gedanke? Der ist eigentlich zum Scheitern verurteilt. Wir können gar nicht bestehen. Wir brauchen diesen Arzt. Das ist dieser Gedanke, der sagt, jetzt habe ich es verstanden, ich bin so gut, brauche ich eigentlich nichts mehr. Keine Sündenvergebung habe ich gestern gemacht, braucht es nicht. Das ist diese eine Dimension von Sünde. Aber es gibt bestimmt Dinge, wo wir einfach in unserem Charakter oder irgendwo, wo wir nicht weiterkommen, wo wir merken, ich muss nochmal an die Wurzel, da muss Offenbarung rein, da muss irgendwas durchbrochen werden. Ich brauche einen Arzt, der mich da, einen guten Hirten, der mich da durchführt, der meine Wunden kennt und mit mir Schritte geht. Ich brauche ihn. Drittens, neues Leben ist sichtbar. Das Erstaunliche ist, dass die Leute nicht weglaufen, während Johannes mit ihnen spricht. Die meisten Menschen verkraften wohl mehr, als wir es erwarten. Ja, sie fühlen sich ernst genommen und sie sind im Gewissen getroffen. Sie laufen nicht weg. Sie wollen mit ihrem Leben ins Reine kommen. Und sie fragen dann, Johannes, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Und Johannes antwortet, der hat zwei Antworten darauf. Die erste, zeigt mir eure Früchte. Wie geht ihr mit den Armen um? Also für uns, die wirklich Not haben. Vielleicht jetzt, wir haben alles, aber so eine innere Not vielleicht, ja. Und dabei entwickelt dann Johannes jetzt kein großes Programm, sondern nennt Einfaches Machbares. Das sind Menschen, die haben nicht, was wir haben. Und das macht sie zu unserem Nächsten. Der eine hat zwei Hemden, dann gibt dem anderen was, der nichts hat. Du hast gut zu essen, die nicht. Du hast Schutz, die haben keinen Schutz. Du hast Ehre, ihr wurde die Ehre genommen. Du hast eine Familie, du hast Freundschaft, sie ist einsam. Du hast ein bisschen Geld, er nicht und so weiter. Bereitet dem Herrn den Weg. Ihr wisst schon wie. Ihr wisst es. Und die zweite Antwort ist, dein Beruf ist Gottesdienst. Das hat manchen geärgert. Da lassen sich Zöllner und Soldaten taufen. Ja, da kommen Leute, die solche Jobs haben und Johannes sagt nicht, ja, ihr müsst jetzt erstmal euren Job schmeißen, so an den Nagel hängen. Nein, er sagt, es geht anders. Er sagt nicht, euer Job verdirbt euch, er sagt aber, ihr verderbt euren Job. Es geht anders. Das Leben mit Gott findet nicht nur hier im Gottesdienst statt, sondern es fängt da, wo du lebst, da, wo du arbeitest. Übt euch in Integrität, biegt und brecht die Spielregeln nicht, wie es euch passt. Sagt nicht, so machen es doch alle. Fallt auf, bereitet dem Herrn den Weg. Im Grunde wisst ihr, niemanden übervorzugen, den Schwachen helfen, gute Arbeit leisten, den anderen dienen, freundlich zugewandt, den Mitschülern, den Kollegen und so weiter. Und so macht Advent unseren Beruf zum Glaubensthema. Ich finde es so spannend, ein Busfahrer, der sagte mal, ich weiß nicht, was für einen Impact so mein Job hat. Ich bin Busfahrer und Und dann sagt ein anderer, sag, dein Bus ist die Kirche. Sag das eine Woche lang. Sprech das aus zu Gott, sag's dir und dann guck, was passiert. Und der hat's eine Woche gemacht und der kommt zurück und sagt, das ist interessant. Also ich bete dafür, ich sehe die Leute anders, ich grüße, ich bete für sie und ich merke einfach, ich habe das Gefühl, Gott geht den Leuten hinterher. Da hat sich was geändert. Der Bus ist meine Kirche. Ich finde diese Einstellung einfach so großartig, dass überall, wo du da bist, da kannst du einfach einen Raum für Kirche öffnen. Und das vierte ist, was Johannes nur erahnte, ist wahr geworden. Johannes weiß um die Grenze seines Dienstes. Er kann zwar zur Umkehr rufen und er weiß, aber das neue Herz, das kann Jesus schenken. Und der kommt bald. Er kommt mit Kraft und er tauft mit Feuer. Er lebt mit seiner göttlichen, leidenschaftlichen Gegenwart in Menschen und unter uns. Und er bewirkt Heilung und Erneuerung. Und wir sind verbunden mit Gottes Geist und sind Erben seiner Verheißung. Und so wie Feuer reinigt, dürfen wir uns manchmal schmerzhaft, aber heilvoll verändern lassen. Unser Part ist es, dass wir uns hingeben und die Kraft der Veränderung kommt dann von Gott. So lasst uns auf ihn warten. Er da sagt, so sehr habe ich dieses ganze Schlangenbrut und Otterngezücht geliebt, dass ich meinen eigenen Sohn gab für alle Täuschung, für alles, was euch verwirrt. So sehr, das ist ein Zeichen. Und er kommt wieder. Wir warten auf den, der Versöhner ist, der Mutmacher, der Trostschenker, der Friedefürst, der Immanuel, einfach auf Jesus. Amen. Und wir wollen jetzt eine Zeit von Lobpreis, in Lobpreiszeit gehen. Und du hast die Möglichkeit, wenn du merkst, da ist irgendwas konkret geworden, ich möchte in der nächsten Woche ganz konkret Raum geben für den Heiligen Geist, dass ich den nicht verpasse. Da soll nichts im Weg stehen. Dann mach's konkret. Mach ein Licht an und sag, ich will es durchziehen. Oder du sagst zum ersten Mal, ich wurde überführt, da gibt es wirklich was in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, ja, hat was mit dieser einen Dimension der Sünde, weißt, was alles die Sünde sein kann und so, wo ich gedacht habe, ich kann doch nichts dafür. Aber du merkst, doch, ich will mich diesem Arzt hingeben, dass er diese Wurzel freilegt und mal zeigt, was eigentlich das ganze Ding da unten ist, wo vielleicht an den Ästen trocken, irgendwo keine guten Früchte sind, wo du merkst, da muss Durchbruch passieren. Und der Heilige Geist, der offenbart es dir. Und es gibt die Möglichkeit, dass hier Leute stehen, die werden, wenn du so einfach sagst, ich möchte da Gebet konkret oder ich möchte mich segnen lassen oder Kraft für die nächsten Tage, wo ich Raum geben will. Ich wurde angesprochen, es kann nicht sein, dass wir für das Wichtigste keine Zeit haben, wo Gott nur den Abfall unserer 24 Stunden bekommt. Ich will da was ändern. Ich will, das habe ich mir schon wochenlang vorgenommen, aber ich will mit Gottes Kraft das ändern. Dann sprecht es aus. Oder vielleicht, was hilft, ist einfach Zweierschaften. Vielleicht rufst du einfach die nächste Woche jemand an, sagst, das und das möchte ich verändern. Ich möchte mehr Zeit für Gott haben und ich möchte das konkret tun. Zweierschaft hilft, Rechenschaft abzugeben. Die Person wird abends anrufen und sagen, na, hast du es gemacht? Es tut weh. Aber das ist wichtig. Zweierschaft ist wichtig. Und was auch immer Gott dir jetzt aufs Herz legt, nutzt diese Zeit. Der Arzt ist hier. Ist die Frage, brauchen wir den Arzt oder brauchen wir nicht? Er ist der Arzt, der sagt, es ist mein Wesen zu heilen. Ich bin der Heiland. Ich will nicht arbeitslos sein. Das ist mein Wesen. Lass uns diesem Arzt Raum geben heute.